Der König Belsazar veranstaltete für seine tausend Gewaltigen ein großes Mahl und trank Wein vor den tausend. Und während er sich dem Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, sodass der König die schreibende Hand sah. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man sollen die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Deutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt, und sein Gesicht verfärbte sich, und seine Gewaltigen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Gewaltigen kam die Königinmutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab, sodass man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Nacht im Oktober, das ist die Überschrift heute über diesen dramatischen Bericht. Eine Nacht im Oktober. Wir Deutschen denken eher an eine Nacht im November. Bei einer solchen Parole, da fällt den meisten sicherlich eine Nacht im November, jene berühmte Nacht des 9. November auf den 10. November 1989 ein. Nacht im November. Es war die Nacht, als die Mauer fiel, die 40 Jahre lang mit brutaler Gewalt Deutsche von Deutschen getrennt hatte. Es war jene Mauer, die der Kommunismus mit Selbstschussanlagen und durch strengste Bewachung von Grenzern zu einer tödlichen Bedrohung ausgebaut hatte. Allein an dieser Mauer in Berlin fanden etwa 140 Menschen den Tod, auf brutalste Weise, nur weil sie aus einem Teil ihres Vaterlandes in den anderen hinüber wollten. Nach jener Nacht des 9. November war alles anders als noch am Tag vorher. Und bis heute diskutiert man ja darüber, wie dieser Umsturz möglich geworden war. War es wirklich nur jene angeblich überraschende Frage eines italienischen Journalisten, auf die der DDR-Politiker Günter Schabowski damals eine verwirrende Antwort gab? Viele werden sich noch daran erinnern. Oder wurden im Hintergrund ganz andere Fäden gezogen, die wir bis heute nicht übersehen? Die Bibel berichtet von einer Nacht im Oktober. Im Oktober 539 vor Christus. Auch diese Nacht bringt einen Umsturz. Auch diese Nacht hat weltpolitische Konsequenzen. Auch nach dieser Nacht wird nichts mehr so sein wie am Tage davor. Aber in dem Fall können wir sehr genau wissen, wer die Fäden zog. Sehr genau wissen, wer die Entscheidungen traf. Und wer den Gang der Geschichte für die nächste Epoche bestimmte. Und damit kommen wir, liebe Gemeinde, zum dritten Fall in unserer Sommerpredigtreihe unter dem Titel Die Mächtigen kommen und gehen. Also Teil 3 heute, Daniel 5. Diese Nacht im Oktober begann mit einem scheinbar harmlosen Fest, ein Staatsbankett, bei dem hemmungslos geprasst wird und Steuergeld verschwendet wird in Hülle und Fülle. Von außen betrachtet könnte es sich auch einfach um eine weitere dekadente Promi-Fete handeln, bei der die Klatschreporter nach neuen Skandalen suchen und die Teilnehmer ihre neueste Garderobe ausführen. Der Wein fließt in Strömen, je später der Abend, umso lauter die Lieder. An Frauen, Ehelichen und anderen besteht auch kein Mangel. Genau so beschreibt der Prophet Daniel diese Szene, und Sie haben den größten Teil dieses Textes vor sich auf ihrem gelben Gottesdienstzettel. Wir lesen jetzt die ersten vier Verse nochmal. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße hereingebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Was für eine laute, banale, abstoßende Szene. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, wie viel Angst sich hinter diesem Gegröle versteckt. Erst bei genauerem Hinsehen spürt man etwas von der stillen Verzweiflung, die diesen Menschen im Nacken sitzt und die sie vielleicht mal für ein paar Stunden vergessen wollen mit dieser Fete. Was ist hier los? Ganz kurz zur konkreten Situation. Nebukadnezar, der Architekt des babylonischen Weltreiches, ist seit über 20 Jahren gestorben. Hochinteressant, auf der Zielgerade seines Lebens hatte Nebukadnezar noch begriffen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, den Gott der Bibel, dem er Rechenschaft schuldet. Das kann man in Daniel 4 nachlesen, wie Nebukadnezar so an seine Grenzen geführt wird, dass er kapiert, dieser Prophet Daniel, mit dem er es da zu tun bekommt, ist wirklich der Prophet des lebendigen Gottes. Und am Ende sagt Nebukadnezar über diesen Gott der Bibel, es gibt niemanden, der seine Hand wehren oder der zu ihm sagen dürfe, was machst du? Und er verfügt dann, nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, der König, den König des Himmels. Denn sein Tun allein ist richtig, seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das war die Erfahrung dieses absoluten Potentaten Nebukadnezar. Er war dem lebendigen Gott begegnet. Und als er stirbt um 561 vor Christus, da hinterlässt Nebukadnezar ein funktionierendes politisches System. Den Leuten in seinem Reich geht es ziemlich gut. Nur eine Aufgabe hat er nicht gelöst, wie so viele große, nämlich die Frage der Nachfolge. Und so gibt es in den Jahren nach seinem Tod, wir würden fast sagen italienische Verhältnisse, also den häufigen Wechsel von Regierungen. Sohn, Schwiegersohn, dann dessen Sohn, immer eine kurze Zeit. Und die mächtige Priesterschaft spielt irgendwann nicht mit. Die sagen irgendwann, wir lassen uns jetzt hier nicht unseren gesamten Staatsaufbau kaputt machen durch diese Regierungsschlamperei. Und so bringen sie in einem Aufstand schließlich Nabonidus an die Macht. Nabonidus gehört nicht zu den direkten Nachkommen Nebukadnezars. Er war immerhin sein Schwiegersohn, einer seiner Schwiegersöhne, also verheiratet mit einer von seinen Töchtern folglich. Und dieser Nabonidus, der erweist sich durchaus als ein scharfsinniger König, als ein brauchbarer Stratege. Gemeinsam mit Nebukadnezars Tochter bekommen sie dann einen männlichen Nachkommen, der auf den Namen Belsazar hörte. Und wir schließen also messerscharf, dieser Belsazar ist der Enkel Nebukadnezars. Immerhin ein Stück Dynastie wiederhergestellt. Und wissen Sie, was interessant ist? Diese Einzelheiten finden wir zum Teil, aber gar nicht alle in der Bibel, sondern sie stammen teilweise aus anderen historischen Quellen, die im Laufe der Zeit so nach und nach aufgetaucht sind und die sich sehr stimmig mit dem Danielbuch ergänzen. Und Sie müssen wissen, bis dahin, bis man das fand, hatte die Bibelkritik dieses fünfte Daniel-Kapitel immer in das Reich des Märchens abgeschoben, weil man zum Beispiel noch keine archäologischen Funde hatte, die Belsazars Existenz bestätigten. Und schon stimmte man dieses alte Lied an, die Bibel hat es wohl nur erfunden, alles nur ein Märchen, alles nur eine nette Geschichte. Und je länger man forschte, je mehr Indizien auftauchten, umso klarer wurde, was die Christen schon vorher wussten, nämlich, dass das stimmt, dass das historisch ernst zu nehmen ist und auch wie akkurat, wie genau dieses fünfte Kapitel auch die historischen Zusammenhänge darstellt und aufnimmt. Ein Ausleger hat geschrieben, auslegungsgeschichtlich brachte Daniel 5 einen Triumph des biblischen Berichtes über die historische Skepsis. Zitat Ende. Und Unser Belsazar hier, der ist seit ca. 550 als König von Babel eingesetzt, obwohl der Vater Nabonidus noch lebt. Das war damals üblich, dass Vater und Sohn eine Zeit lang parallel zueinander regierten. Das hatte auch einen strategischen Grund. Dieser Nabonidus, wie gesagt, ein guter Stratege, der hatte erkannt, dass Babylons Stellung als Weltmacht so langsam zu bröckeln begann. Also das Reich zerfaserte an seinen Grenzen. Kyros, der Perserkönig, taucht schon am Horizont auf. Er baut seine Machtbasis immer weiter aus. Man weiß, irgendwann würde er nach dem großen Coup, und das heißt nach der Weltmacht, greifen. Und so versucht Nabonidus, das babylonische Reich durch internationale Verbündete zu stärken. Er geht für gut 10 Jahre nach Thema, um die Region Nordarabien unter seine Kontrolle zu bekommen. Und für diese Zeit überträgt er dann seinem Sohn, diesem Kronprinzen Belsazar, etwa um 550 vor Christus die Regentschaft in Babel. Das war damals durchaus so üblich. 10 Jahre funktioniert das nicht schlecht, 550 bis 540. Und trotzdem lässt sich Kyros nicht von seinen Supermachtplänen abbringen. In großem Bogen kesselt er das babylonische Reich immer weiter ein. Und endlich, so ziemlich genau können wir das doch datieren, 539 überschreitet die persische Armee die babylonische Grenze. Und dann arbeiten sie sich in größeren und kleineren Schlachten bis zur Hauptstadt vor. Im Oktober 539 zieht sich der Ring immer enger zusammen. Bis zu jenem Entscheidungstag, den unser Text schildert. Und unsere Quelle hier, die Sie vor sich haben, ist der Bericht über eine einzige Nacht. Im Oktober 539. Aber in dieser Nacht stürzt ein Weltreich in sich zusammen, das jahrzehntelang alles beherrscht hatte. Man kann sagen, zeitlich und geografisch ist das weit weg von uns. Aber die beteiligten Menschen, Sie werden es gleich sehen, könnten unsere Zeitgenossen sein. Und Daniel schildert diese Nacht, in der er zeitweilig selber dabei war und selber eine Rolle spielte. Er schildert diese Nacht wie ein Drama. Und den ersten Akt, Verse 1 bis 4, könnte man überschreiben, wenn Sie mitschreiben, mit dem Titel Feiern gegen die Angst. Feiern gegen die Angst. Das sind die ersten 4 Verse, die wir aufgeschrieben haben, die wir schon auch gehört haben. Sie müssen sich das so vorstellen, die Truppen des Kyros rücken immer näher. Und Belsazar feiert dagegen ein trotziges Fest. Ist das Hochmut? Ist das Verzweiflung? Was wollen die noch? Man weiß doch oder ahnt doch zumindest, dass die persischen Truppen schon längst in die Vorstadtbezirke eingerückt sind. In diesem Palast, okay, da fühlen sie sich noch einigermaßen sicher, den hatte noch Nebukadnezar erbaut, das war noch solides Mauerwerk. Dieser Palast, der lag da wie eine Trutzburg, wie eine kleine Festung, man hatte Lebensmittelvorräte in Hülle und Fülle. Und vielleicht hofften sie ja noch auf ein Wunder, irgendwie auf ein Wunder. Irgendwie möge doch die persische Gefahr wieder vorübergehen. Herodot, der Schriftsteller, der im Jahrhundert danach lebte, schreibt über diesen Abend: Man feierte ein Fest und tanzte und war guter Dinge. Man feierte ein Fest und tanzte und war guter Dinge. Aber guter Dinge eben nur vordergründig. Und vielleicht wollte Belsazar mit diesem Festmahl auch ein Zeichen des Optimismus senden. So nach dem Motto, es ist noch immer gut gegangen, ne? So schnell geben wir es nicht auf. Er wollte seine Getreuen irgendwie bei Laune halten. Vielleicht wollten sie auch einfach ihre Angst betäuben mit dem Alkohol und mit ihrer Festivität. Und womöglich hofften sie wirklich, dass die Götter das Schicksal nochmal wenden könnten. Und dann, nachdem der Wein seine erste Wirkung getan hat, überschreitet der König eine gefährliche Grenze. Er lässt die Gefäße, die sie damals aus dem Jerusalemer Tempel geklaut hatten, mitgenommen hatten, er lässt die auffahren, also diese religiösen Geräte gewissermaßen, um damit das Aufgelage fortzusetzen. Und da steht hier, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel mitgenommen hatte. Also Vater, das war ja der Großvater, und das ist in der semitischen Sprache gut möglich, auch den Großvater als Vater zu bezeichnen. Man kann sagen, sein Vorfahre gewissermaßen. Also wenn hier Vater steht, müssen Sie immer das übersetzen als Großvater, als sein Vorfahre. So. Und Belsazar lässt nun diese Beutekunst, diese alten Beutestücke kommen, die man damals aus dem Jerusalemer Tempel geklaut hatte, die zum alttestamentlichen Gottesdienst gehört hatten. Und er benutzt sie zu völlig anderen Zwecken. Also diese Zweckentfremdung des Tempelgeschirrs ist eine gezielte, eine absichtliche Verunehrung. Es ist eine gezielte Provokation. Es ist ein bewusster Frevel gegen den Glauben des Alten Testaments. Und warum macht er das? Will er sich einreden, dass die babylonischen Götter doch stärker sind als der Gott Israels? Ist das nur eine Weinlaune, der er nachgibt? Hat er vielleicht sogar ein psychologisches Motiv, so nach dem Motto, diese Gefäße erinnern an die alten Siege. Damals haben wir uns durchgesetzt, damals haben wir den Tempelschatz ausgeraubt und es müsste doch nochmal wieder so klappen können. Damals waren wir der Sieger, damals stiegen wir zur Weltmacht auf. Damals glaubten wir uns, über den Gott der Bibel hinwegsetzen zu können und über alle Völker der Erde. Möglicherweise will Belsazar in seiner Verzweiflung, in seiner Ohnmacht an diese ruhmreiche Vergangenheit irgendwie anknüpfen. Als wollte er sagen, seht mal, das war doch damals möglich, warum sollte das heute mit den Persern nicht auch möglich sein? Es leben die babylonischen Götter. Sie tranken Wein, Vers 4, und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Was für eine widersinnige Situation. Überlegen Sie mal, hunderte von Menschen setzen in dieser verzweifelten Lage ihre Hoffnung auf totes Material. Wir haben in der Lesung vorhin aus Jesaja 44 gehört, wie Gottes Propheten den Götzendienst ganz realistisch als das beschreiben, was er ist. Ich erinnere noch mal dran, als der Prophet Jesaja schreibt, was machen die eigentlich mit ihrem Götzendienst? Jesaja 44, Vers 9. Alle Götzenmacher sind nichtig, ihre Lieblinge nutzen nichts. Und dann beschreibt er das, was da eigentlich passiert. Sie haben da ihr Holz und mit dem einen Teil machen sie Brennholz und auf dem anderen, da grillen sie sich ihr Kotelett und aus dem, was übrig bleibt, machen sie sich ihren Gott und bauen es und basteln es und dann knien sie davor nieder und beten es an und hoffen, dass es ihnen hilft. Was für eine sinnige, aber witzige, verzweifelte Torheit. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Das ist die Tragik. Die setzen darauf, dass die toten Götzen irgendwie helfen. Und der Einzige, der wirklich helfen könnte, mit dem rechnen sie nicht und gegen den glauben sie noch hier die Faust erheben zu können. Den verhöhnen sie. Und sie sind so naiv, dass sie glauben, sie kämen damit durch. Liebe Leute, worauf setzen wir wirklich unsere Hoffnung? Worauf setzen wir wirklich unsere Hoffnung? Die Götzen ihrer Wahl bleiben stumm. Aber der lebendige Gott, mit dem sie glauben, längst fertig zu sein, der meldet sich plötzlich bedrohlich zu Wort. Und das ist der zweite Akt. Gott ruft dazwischen, Vers 5 und 6. Also der erste Akt, feiern gegen die Angst. Der zweite Akt, Gott ruft dazwischen. Und hören Sie hin, wie das passiert. Vers 5, im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Das war eine gespenstische Situation. Sie singen da weinselig ihre Götzenlieder und plötzlich wird Belsazar in die grausige Wirklichkeit zurückgeholt. Und man kann sich vorstellen, wie plötzlich ein Raunen durch die Festgesellschaft hindurchgeht, wie sie ihre Gläser plötzlich fester anfassen, wie sie ungläubig sich die Augen reiben, wie sie immer auf diese Wand da schauen, auf diesen rätselhaften Schriftzug an einer getünchten Wand. Und der Bericht gibt uns noch ein interessantes Detail. In Vers 5, er sagt, gegenüber dem Kronleuchter. Also das ist sehr real dort, ne? Gegenüber dem Kronleuchter, das heißt, man konnte es sehen, man konnte es lesen, es war quasi in Licht getaucht. Und wir wissen von Ausgrabungen, dass dieser Thronsaal, Sie müssen sich das vorstellen, riesige Ausmaße hatte, etwa 17 Meter breit, 50 Meter lang. Und dann ist auf einer dieser riesigen Wände diese für die Babylonier völlig fremde Schrift zu lesen. Und hier steht wörtlich, man erblickt den Rücken der schreibenden Hand. Und der König sah die schreibende Hand, den Rücken der schreibenden Hand. Und natürlich fragt sich jeder, wer schreibt da? Das ist der Zwischenruf Gottes. Gott verschafft sich Zutritt zu diesem schamlosen Fest. Und gegen Gottes Mahnruf kann auch die Leibwache, die Security, den König nicht schützen. Und irgendwann hat die Musikkapelle, wenn es denn eine gab, die Instrumente beiseite gelegt. Viele Augen durften sich auf den König gerichtet haben. Er war schließlich der Hausherr, er war der Anführer. Was würde er jetzt tun? Und in diesem Moment, schauen Sie mal hin, Die Mächtigen kommen und gehen. Da ist alle Führungsstärke wie weggeblasen. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Deutlicher kann man das nicht sagen. Das ist die wirkliche Macht der Mächtigen, wenn Gott dazwischen ruft. Und in seiner Panik greift er nun nach einem letzten Strohhalm. Und das ist der dritte Akt. Griff nach dem letzten Strohhalm. Und das sind die Verse 6 bis 16. Sie haben die nicht alle auf Ihrem Zettel. Ich empfehle sehr, lesen Sie erstmal zu Hause den vollständigen Bericht nach. Also dritter Akt, der letzte Strohhalm. Eben noch hatte Belsazar geglaubt, sich über die gottgeweihten Gefäße lustig machen zu können. Und jetzt ahnt er plötzlich, ich bekomme es hier mit einer Macht zu tun, gegen die ich nicht den Hauch einer Chance habe. Ich bin ausgeliefert, ich kann auch nicht abhauen. Da greift jemand nach unserem Leben und wir wissen nicht, wie uns geschieht. Der König schrie mit lauter Stimme, man soll die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, der die Schrift lesen, mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um seinen Hals tragen, als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten die Schrift weder lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Er braucht Übersetzungshilfe, aber die können ihm das nicht erklären. Und die führenden Politiker und die Strategen merken zugleich, sie können auch vor dieser drohenden Wirklichkeit nicht weglaufen. Das steht da an der Wand, die Schrift an der Wand. Das ist sprichwörtlich geworden für eine Bedrohungssituation, für ein Schreckensszenario. Hier passiert etwas, was diese pompös Feiernden nicht mehr kontrollieren können. Was sind wir Menschen doch für hilflose, erbärmliche Kreaturen, wenn es ernst wird? Was ist der Mensch? Die haben da ihre Trutzburg, ihre Vorräte, ihre Pöstchen, ihr Gelage. Und was haben sie jetzt noch wirklich? Und dann endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Eine Dame betritt den Saal, die sich bezeichnenderweise bis dahin von diesem Fest ferngehalten hat. Ich denke, das war kein Zufall, dass die sich ferngehalten hat. Das sind die Verse 10 bis 12. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königinmutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Und dann erinnert sie an diesen Daniel. Wer ist diese Frau? Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die Mutter Belsazars, also des Jungkönigs. Dann wäre das die Frau Nabonidos und die Tochter des großen Nebukadnezar. Wahrscheinlich ist das Nebukadnezars Tochter. Und sie hatte so viel Charakter gezeigt, bei diesem losen Trinkgelage nicht mitzumachen, im Gegensatz zu vielen anderen Frauen. Sonst hätte man sie jetzt nicht herbeirufen müssen. Nabonid selbst, der Seniorkönig, war wahrscheinlich wenige Tage vorher nach Borsippa abgetaucht, nach einer Stadt in der Nähe Babels. Und seine Frau hatte offensichtlich die Stellung gehalten und den Sohn unterstützt. Und jetzt in diesem dritten Akt tritt sie auf die Bühne gewissermaßen. Und schauen Sie mal, sie beruhigt erstmal ihr Söhnchen. Ne? O König, mögest du ewig leben, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Man kann das auch als eine leise Kritik deuten, so nach dem Motto, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist hier in der Öffentlichkeit, jetzt beweis mal Führungsstärke. Und dann hat sie aber immerhin die entscheidende Idee, was man in dieser Lage noch versuchen könne. Und sie erinnert, wie gesagt, an den Daniel. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Sie hat irgendwie gemerkt bei dieser Bekehrung ihres Vaters, dass da eine lebendige Macht dahinter steht und nicht nur die Götzen. Und bei dem in den Tagen deines Vaters, also Nebukadnezars Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, also immer Großvater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten, der Traumdeuter, Wahrsager, Zeichendeuter und so weiter bestimmt hat. Ja, dein Vater, dein Großvater, oh König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und interessant die Formulierung und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. Also der große alte Theologe dieses Reiches. Und wahrscheinlich hat Nebukadnezars Tochter den gekannt. Sie hat wahrscheinlich miterlebt, was ihrem alten Vater widerfahren war. Sie hat miterlebt, wie ihr alter Vater auf einen quasi tierischen Zustand gewissermaßen zurückgeworfen wurde, wie er völlig aller seiner Geisteskräfte beraubt zur tragischen Witzfigur wurde. Und wie er in seiner Verzweiflung dann endlich seinen Stolz beugte und endlich zugab, dass der lebendige Gott der Bibel der wahre Gott ist. Und diese Frau hatte sicherlich dem Sohn davon erzählt, von jenen Jahren. Das lag noch gar nicht so weit zurück. Aber der junge König hatte diese Geschichte offensichtlich, ja, was hat er gemacht? Naja, der Opa. Er hatte diese Geschichte irgendwie abgestreift, ausgelöscht und er hatte sich mit anderen Beratern umgeben. Er hätte ja auch den Daniel zu seinem Berater machen können. Und dann kommt es zu dieser denkwürdigen Begegnung, Vers 13. Ich lese Ihnen die vor, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie das mitlesen, Daniel 5, Vers 13. Sobald nun Daniel vor dem König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm: Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, also mein Großvater, der König aus Juda, hergebracht hat? Sie müssen sich das so vorstellen, Daniel war inzwischen circa 80 Jahre alt geworden. Und er tritt dort jetzt auf und es ist eine seltsame Mischung aus Heuchelei und Respekt, mit der Belsazar ihn dort begrüßt. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei, dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Und dann schildert er die ganze Situation und sagt, du kannst alle nicht entziffern und nicht lesen, vielleicht kannst du uns helfen. Jetzt brauchen sie ihn nochmal, den alten Mann. Wissen Sie, wenn es ernst wird, wenn die Großen, wenn die letzten Fragen auf uns zukommen, dann suchen auch die säkularen Zeitgenossen nach einer Antwort. Dann suchen sie jemanden, der die Situation irgendwie deuten kann, irgendwie klären kann, irgendwie handeln kann. Dann suchen sie jemanden, der nicht einfach nur mit den Schultern zuckt und sagt, tja, Schicksal, kann man nichts machen. Das Leben ist eben hart. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Traurig genug. Sei froh, wenn du nochmal Glück gehabt hast. Dann suchen sie jemanden, der eine Orientierung weiß und vielleicht einen Trost. Und manche ahnen, dass diese Erklärung, diese Deutung, diese Orientierung, dieser Halt nur von solchen Leuten kommen kann, die den Gott der Bibel kennen. Der Journalist Daniel Böcking hat vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie er Christ geworden ist. Und ein wichtiges Momentum auf diesem Weg von einem ganz normalen, säkularen Journalisten hin zu einem Journalisten, der an Jesus glaubt, der an den Gott der Bibel glaubt, führte bei ihm das Jahr 2010. Da kommt er als Journalist innerhalb von kürzester Zeit mit drei Katastrophen in Berührung, die sein ganzes Lebensgebäude ins Wanken bringen. Erst das Erdbeben in Haiti, dann die Panik von Duisburg, wo 21 junge Leute totgetrampelt werden innerhalb kürzester Zeit, und das Grubenunglück in Chile, wo 33 Bergleute nach 69 Tagen wie durch ein Wunder gerettet werden. 2010, er immer als Journalist vor Ort dabei. Und er sagt, in diesen Situationen hätte er Christen getroffen. Und er hätte gemerkt, als all die anderen keine Antworten mehr hatten und keinerlei Orientierung, im Grunde genommen nichts mehr zu sagen hatten, dass diese Christen auch keine Patentlösung hatten, aber dass die anders an diese Situation herangegangen sind. Dass sie noch ein Wort mit Gewicht sprechen konnten. Dass sie auf den allmächtigen Gott verweisen konnten, von dem sie überzeugt waren, dass er stärker war als diese grausamen Katastrophen. Und das war für ihn der Anstoß, sich mit dieser Bibel zu befassen und zu fragen, gibt es diesen Gott? Und auf dem Wege dann fand er diesen Gott in den Zeugnissen der Bibel und er begriff, Jesus ist wirklich der Retter auch für mein persönliches Leben. Und so ähnlich ist es hier. Und Sie merken, dieser Daniel hat noch was zu sagen, wo wir alle nichts mehr sagen können. Und ich kann mir vorstellen, dass der Daniel lange auf diese Stunde gewartet hatte und dass er dafür gebetet hat und sich darauf vorbereitet hat: Herr, gib mir noch einmal die Möglichkeit, diesen stolzen Leuten deine Wahrheit zu sagen. Und ihm geht es wahrlich nicht um Rache dafür, dass sie ihn ausgebotet haben. Auch nicht um Rechthaberei, sondern ihm geht es um die Ehre dieses Gottes, den sie verhöhnen. Und ihm geht es um die Rettung dieser Menschen, die drauf und dran sind, ihr Leben endgültig vor die Wand zu fahren und dem Gericht des allmächtigen Gottes zu verfallen. Und jetzt ist eine Stunde gekommen. Jetzt, wo allen anderen die Ideen ausgegangen sind, jetzt bekommt er nochmal dieses Forum gewissermaßen, diese Kanzel dort mitten im Festsaal. Und wir können uns vorstellen, wie sie alle gebannt an seinen Lippen hängen, als der vierte Akt beginnt. Und diesen vierten Akt ab Vers 17 habe ich überschrieben mit den Worten Evangelisation am Abgrund. Also erstens Feiern gegen die Angst, zweitens Gott ruft dazwischen, dritter Akt der letzte Strohhalm, vierter Akt Evangelisation am Abgrund. Das ist auch schon der vorletzte Akt. Der Prophet nutzt diese Chance. Und schauen Sie, es ist auch etwas bizarr, was der Belsazar ihm anbietet. Er sagt, also wenn du das gut löst, dann wirst du der dritte Mann im Staat und in diesem untergehenden Staat, das hilft ja nicht mehr viel. Daniel sagt auch, lass stecken, ja. Also Vers 17, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Aber ich will dir die Schrift deuten, die da zu lesen ist. Das ist Gottes Botschaft. Es sind nur 4 aramäische Wörter und ich werde dir erklären, was sie bedeuten für dich und dein Reich. Und dann nutzt Daniel, wie gesagt, diese Gelegenheit und erhält dort einen Vortrag, der 3 Teile hat. Erstens die Geschichte des Großvaters, zweitens die Schuld des Enkels und drittens das Urteil Gottes. Und er erzählt nochmal die Geschichte des Großvaters ab Vers 18. Lesen Sie das unbedingt nochmal, wo er daran erinnert. O König, der Gott der Allerhöchste hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Also Nebukadnezar war nicht so stark, weil er so toll war, sondern weil Gott ihm das ermöglicht hat. Und dann, da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Und man verstieß ihn von den Menschenkindern, sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. So war es auch wirklich gewesen, das war auch bekannt. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsazar. So, also das ist die Geschichte deines Großvaters. Er verdankte Gott, dem Herrn der Geschichte, letztlich seine Macht. Er hat diesen Gott nicht geehrt, er hat sich vor ihm nicht gebeugt. Er ist dadurch in seinem Leben bitter gescheitert. Aber als er am Ende war, hat er es eingesehen und ist er umgekehrt. Und es ist so, als ob Daniel sagen will, Belsazar, verschließ doch nicht die Augen vor dieser Wirklichkeit, die dein berühmter Opa kapiert hat. Du kannst nicht gegen den heiligen Gott anleben. Und wenn du der mächtigste der Menschen bist, du hast keine Chance, gegen diesen allmächtigen Gott anzuleben. Haben sie das verstanden, dass sie nicht gegen den allmächtigen Gott anleben können? Dass sie ihm nicht trotzen können? Dass sie es sich nicht leisten können, ihn zu ignorieren? Und dass es irrwitzig wäre anzunehmen, sie könnten am Ende stärker sein als er. Und dann zweitens die Schuld des Enkels. Das sind die Verse 22 bis 23. Du aber, Belsazar, sein Enkel, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und deine Gewaltigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, du hast die Götter aus Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch verstehen können, aber den Gott, also den wahren Gott, in dessen Hand dein Odem ist, das heißt dein Leben, also wenn er Schluss macht mit dir, dann hast du in der nächsten Minute keinen Atemzug mehr. Und alle deine Wege sind in seiner Hand. Den hast du nicht geehrt. Du hast den gleichen Fehler wiederholt deines alten Großvaters. Obwohl du alles wusstest. Du kannst dich nicht auf Unwissenheit hinausreden. Der Philosoph Hegel hat mal gesagt, aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und das hätte Daniel hier auch zitieren können. Aus der Geschichte der Völker, lieber Belsazar, kannst du lernen, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und du offensichtlich auch nicht. Du hattest so viel Informationen. Du hättest so deutlich gewarnt sein müssen. Und du glaubst trotzdem, es dir leisten zu können, den heiligen Gott nicht ernst zu nehmen. Und dann kommt diese entscheidende Formulierung. Er sagt, du hast dein Herz nicht gedemütigt. Und wissen Sie, das ist das Grundproblem hinter jeder Auflehnung gegen Gott, dass wir unser Herz nicht demütigen. Wir haben ein stolzes Herz als Menschen. Und wir wollen nicht zugeben, dass Gott Gott ist und wir Menschen. Und dass wir seine Vergebung brauchen. Und dass unser Leben, das ihn nicht ehrt, eine Frechheit ist gegenüber dem, der uns alles geschenkt hat. Wir wollen ihn nicht anerkennen. Wir wollen nicht die Konsequenzen ziehen daraus, dass er Gott ist. Und das sagt Daniel hier auch in Vers 23. Du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Das heißt, du hast dich mehr geehrt als ihn. Du hast dich ernster genommen als ihn. Du hast dich lieber gehabt als ihn. Und du glaubtest wirklich, damit durchzukommen. Das heißt, wissen Sie, das Problem von uns Menschen im Hinblick auf unser Verhältnis zu Gott ist, dass wir uns an Gott persönlich vergehen. Das Problem ist nicht, dass wir die eine oder andere moralische Panne haben in unserem Leben. Dass wir das eine oder andere wirklich böse tun. Das sind dann auch schlimme Folgen, die sind auch ernst zu nehmen. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass wir uns an Gott vergehen. Und dass er diesen Gott nicht ehrte, das zeigte sich eben daran, dass er die Tempelgefäße zweckentfremdet hat, dass er die toten Götzen angebetet hat. Obwohl du ihm doch alles verdankst. Er hat dir den Odem gegeben, das heißt, er erhält dich am Leben. Und von seinem Urteil hängt dein ganzes Leben ab. Belsazar, unser Zeitgenosse. Und wissen Sie, was Daniel hier macht, das ist genau das, was wir als Christen in der Welt zu tun haben. Wir müssen unsere Zeitgenossen daran erinnern, dass sie ihr Leben vor einem heiligen Gott leben, dem sie ihr Leben verdanken. Dem sie ihr Leben verdanken. Und dass er die letzte Instanz ist, vor dem jeder von uns sich einmal am Ende verantworten muss. Und dass wir so, wie wir als Menschen normal leben, vor diesem heiligen Gott eben nicht bestehen können. Dass wir uns an ihm vergangen haben. Und das ist der Kern der Diagnose. Du vergehst dich an deinem Schöpfer, wenn du diesen Schöpfer nicht ehrst, ihn nicht liebst, ihn nicht anbetest, du vergehst dich an ihm. Und dann kommt Daniel auf die Zielgerade in Vers 24 mit seiner kleinen Rede. Und er sagt, infolgedessen wurde von ihm, also von diesem Gott, diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Also das ist jetzt das Urteil Gottes. Und so lautet die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Und Peres heißt, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Also Gottes Urteil ist so klar und eindeutig, dass es sich in diesen drei aramäischen Begriffen zusammenfasst lässt. Mene, das heißt gezählt, bilanziert, das wird zur Bekräftigung wiederholt. Mene, Mene, deine Tage sind gezählt. Dann Tekel, also das heißt gewogen, beurteilt. Und das Ergebnis dieser Beurteilung lautet, du bist zu leicht. Das, was du auf die Waage vor Gott bringst, reicht nicht. Und die Folge dann, Upharsin, U ist wie für uns steht das da. Und Parsin ist die Mehrzahl von Peres und heißt, dein Reich wird auseinandergenommen, es wird zerteilt, es wird in mehrere Teile zerfallen. Man könnte sagen, gezählt, gewogen, gescheitert. Das heißt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, gezählt, gewogen, gescheitert. Und dieses Urteil ist eben nicht nur politisch, sondern auch persönlich gemeint. Belsazar, nicht nur dein Königreich ist gescheitert, sondern auch dein Leben. Vor Gottes Instanz hast du keine Chance, ungeschoren durchzukommen. Du wirst im Gericht dieses Gottes scheitern und das heißt Hölle, so wie es Jesus dann später umso drastischer nochmal gesagt hat. Wessen Leben im Gericht Gottes scheitert, für den gibt es am Ende nur die Hölle. Und das ist genau die gleiche Wahrheit, die der lebendige Gott jedem von uns vor Augen führt. Gezählt, gewogen und zu leicht befunden. Und wenn wir wollen, dass unser Gegenüber, dass die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, deren Leben noch nicht zu diesem allmächtigen Gott gehört, die noch nicht Frieden mit ihm haben, die noch nicht an ihn glauben, wenn wir wollen, dass die eine Chance bekommen, so wie Daniel es wollte, dann müssen wir ihnen reinen Wein einschenken. Dann dürfen wir ihnen diese Wahrheit nicht vorenthalten. Wir können sie ihnen nicht wie einen nassen Lappen einfach um die Ohren schlagen. Aber es muss unser Ziel sein, dass sie diese Wahrheit erfahren. Mene, Mene, Tekel. Und in diesen deutlichen Worten, die Daniel da überhaupt nicht polternd ausrichtet, ja, Daniel stritt da nicht auf als ein großer Gerichtsprophet, Mene, Mene, Tekel, sondern er übersetzt das. Er sagt das, er erklärt das. Und wissen Sie, in diesen ernsten Worten, da steckt ein letztes Rufen, Werben und Einladen Gottes. Es ist so, als ob Gott dem Belsazar nochmal eine Tür öffnet. Dem Nebukadnezar hatte er ja auch nochmal eine Tür geöffnet. Belsazar kannte die Geschichte seines Großvaters. Und er hätte jetzt seine Zuflucht bei dem lebendigen Gott suchen können. Und wissen Sie, für uns ist diese Zuflucht von Gott noch viel, viel deutlicher inzwischen markiert, nämlich am Kreuz von Jesus Christus. Dort, wo der allmächtige Gott seinen eigenen Sohn geschickt hat, um die Strafe, die wir für unser als zu leicht befundenes Leben von Gott her verdient hätten, um die selber auf sich zu nehmen, um die stellvertretend zu tragen. Und uns dazu zu bringen, dass wir das zugeben, dass wir unser Herz eben beugen und dass wir sagen, Jesus, wenn ich ohne dich gewogen würde, wenn ich nur mit meinem Wolfgang-Nestvogel-Leben gewogen würde vor dem heiligen Gott, dann hätte ich keine Chance, dann wäre ich ein religiöses Leichtgewicht, ein religiöses Nullgewicht. Aber Jesus hat sein Leben in die Waagschale geworfen. Das ist die Kernbotschaft der ganzen Bibel. Jesus hat sein Leben in die Waagschale geworfen, und zwar in doppelter Hinsicht. Er hat sein Leben in die Waagschale geworfen, indem er sich geopfert hat, indem er die Strafe dadurch auf sich genommen hat, die wir verdient gehabt, indem er das Urteil des Heiligen Gottes auf sich gezogen hat. Das hat er in die Waagschale geworfen, gewissermaßen sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, sein Leben, das er hingegeben hat. Und er hat noch etwas Zweites in diese Waagschale geworfen, nämlich sein vollkommenes, sündloses Leben. Und er hat gesagt, ich nehme deine Schuld auf mich und schenke meine Unschuld dir. Und so wirft Jesus beides in die Waagschale, sein Blut und sein vollkommenes, sündloses Leben. Mein Leben, mein schuldiges Leben wird ihm angerechnet und sein Leben, sein vollkommenes, sündloses Leben wird mir angerechnet. Und deswegen hat Graf Zinzendorf eben gedichtet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Sein Blut, dass er meine Schuld getragen hat und seine Gerechtigkeit, dass er sein vollkommenes Leben mir jetzt zurechnet und sagt, Vater, betrachte den Kerl so, als ob er mein Leben gelebt hätte. Er wirft das in meine leere Waagschale. Und wissen Sie, in der Erweckungsbewegung ist dann ein Lied daraus entstanden, was wir ganz am Ende dieses Gottesdienstes singen wollen, im 19. Jahrhundert. Und da heißt es dann in der dritten Strophe, denken Sie dann, wenn wir das später zum Schluss singen, heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still, brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will, also sag, ich bin bereit, mich vor dir zu beugen. Und dann, und das Todesurteil, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Und in einer früheren Version dieses Textes, das ist dann etwas modernisiert worden, aber in einer früheren Version dieses Textes steht der Vers hier aus unserem Bibeltext. Da stand nämlich ursprünglich, und das Mene Tekel, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Wenn Sie wollen, können Sie an der Stelle auch und das Mene Tekel, das auf deinem Leben stand, singen. Aber das ist es. Es ist nicht nur die Hand, die das Mene Tekel an die Wand schreibt, sondern es ist auch Gottes Hand, die das Mene Tekel an der Wand wieder löscht. Und das ist einzig und allein dadurch möglich, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Damals, zu Belsazars Zeiten, wir kommen zum Schluss, war das alles noch nicht geschehen. Das war Jesus noch nicht gekommen. Das war noch 500 Jahre in der Zukunft. Oder noch mehr als 500 Jahre. Aber es war derselbe Gott. Und jeden, der damals schon im Glauben zu ihm flüchtete, hat Gott damals schon die Rettung geschenkt. Weil er wusste, dass Jesus kommen würde und alles klar machen würde. Weil er wusste, dass sein eigener Sohn in seinem Auftrag kommen würde. Und darum hat er dem Daniel damals schon vergeben. Darum hat er dem Nebukadnezar damals schon vergeben. Und in Daniel 7 kündigt Daniel dann auch schon an, dass Gott Jesus schicken wird. Ja, das ist, denke ich, ein gutes Vorbild für uns auch als Gemeinde. Dass Daniel in dieser Situation auftritt, mitten in die Schuld und auch in die ganze Dekadenz dieses Reiches hineintritt und dass er nicht als Miesepeter dahinkommt und sagt, es ist sowieso alles schon zu spät, alles ganz schlimm, könnte alles vergessen, schlimme Zeiten, sondern er ist deutlich in seiner Diagnose, er beschönigt nichts. Aber er hat bis zur letzten Sekunde um diese Menschen gerungen. Er hat nicht gesagt, was für ein dekadenter Haufen, sollen sie doch in ihr Unheil laufen. Sondern er hat bis zuletzt gepredigt. Er hat noch in diesem untergehenden Festsaal mit der Schrift an der Wand im Hintergrund gepredigt, dass es einen heiligen, lebendigen Gott gibt und der uns ruft. Und danach bleibt nicht mehr viel Zeit, nur noch wenige Stunden. Und dann endet dieses Drama einer Nacht in einem fünften kurzen Akt, den wir überschreiben mit den Worten, das jähe Ende. Also feiern gegen die Angst, Gott ruft dazwischen, der letzte Strohhalm, Evangelisation am Abgrund und dann das jähe Ende in den Versen 29 und 30. Sogleich befahl Belsazar, nachdem das alles gelaufen war, dass man den Daniel mit Purpur gekleidet, ihm eine goldene Kette um den Hals legen, vor ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. Schauen Sie mal, der handelt wie in Trance, der König. Der tut so, als ob er noch immer was zu sagen hätte. Das ist eine makabre Situation. Er will ihn zum dritten Herrscher eines Reiches einsetzen, das nur noch ein paar Minuten existiert. Anstatt zu sagen, Daniel, bete für uns. Er hätte doch auch sagen können, Leute, dann lasst uns jetzt wenigstens diesen Gott der Bibel anrufen. Er hätte da, egal wo er stand, vielleicht symbolisch auf seine Knie fallen können und sagen, lebendiger Gott, wenn es dich gibt, bitte erbarme dich über uns in dieser Situation. Aber das alles kommt nicht mehr. Das scheint alles an ihm nur noch abzuprallen. Er findet keinen Raum mehr zur Umkehr. Und am Leben des Belsazar wird deutlich, was es heißt, zu spät. Er hört das noch, aber er nimmt es nicht mehr wahr. Es ist so, als ob Daniel kurz vor dem Zusammenbruch die Tür noch mal richtig, die Tür in den Himmel noch mal geöffnet hat. Aber Belsazar geht nicht mehr hindurch. Und man fragt sich, und wir wissen die Antwort nicht, wie werden die anderen reagiert haben in dieser Nacht? Wird einer von denen, werden einige von denen das mitgenommen haben, was Daniel gesagt hat? Ich musste an den reichen Kornbauern aus dem Neuen Testament, Lukas 12, denken, von dem Gott sagt, du nahe, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was hast du dann von allem, was du an Reichtum und Versicherungen und Gesundheitscheck und sonst was alles angesammelt hast? Nichts. Und dann dieser schlichte letzte Satz. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Und die Bibel beschreibt das wieder, Sie merken das, mit knappsten Worten. Die griechischen Schriftsteller, total interessant, Xenophon und Herodot berichten über diese Nacht auch ausführlicher. Sie berichten auch von diesem Fest und sie erzählen dann die Geschichte zu Ende, wie der persische General Gobryas, der auch den Namen Ugbaru trug, mit seinen Truppen in dieser Nacht in den Palastbezirk eindringt. Und die antiken Aufzeichnungen zeigen uns, wie gut dieser General Gobryas diesen Coup vorbereitet hat. Er hat den Wasserspiegel gesenkt vorher, den Euphrat umgeleitet, der zum Teil auch durch die Stadt durchläuft, und den Wasserspiegel gesenkt. Und dadurch konnten bei niedrigem Wasserspiegel die Perser viel einfacher eindringen in diese Stadt. Sie konnten den Wasserweg unter diesen dicken Mauern nutzen. Und dadurch kamen sie überraschend schnell in diesen Palast hinein, waren unerwartet nah dran an den Leuten. Und zwischen Daniels Predigt und Belsazars Tod haben höchstens wenige Stunden gelegen. Und es wird berichtet, dass General Gobryas ihn noch im Palast getötet hat. Und schlimmer noch als dieser Tod ist, dass der König hineingestorben ist in das Gericht des lebendigen Gottes. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht Gottes. Hebräer 9. Und so ist es gewesen, das jähe Ende. Und so findet das babylonische Weltreich, genauso wie Belsazars Leben, in einer Nacht im Oktober sein Ende. Die Mächtigen kommen und gehen. Und für uns, liebe Gemeinde, ist das nicht einfach nur historischer Stoff, sondern mit diesem Kapitel führt uns der lebendige Gott vor Augen, wie es um unser Leben bestellt ist. Und ja, wie ernst und wie gefährdet die Situation eines jeden Menschen ist, der über diese Erde geht. Wir werden alle gewogen. Und wir werden alle für zu leicht befunden. Auch über deinem und über meinem Leben steht Gottes Menetekel. Aber es gibt diese Zuflucht, diese eine einzige Zuflucht in dem auferstandenen Jesus Christus, der durch seine Besiegung des Todes, durch seine reale Auferstehung nochmal bewiesen hat, dass sein Tod am Kreuz für uns gültig ist, dass das zählt. Er ist die Zuflucht. Und darum lasst uns doch auch als Gemeinde diesen Daniel uns ganz bewusst zum Vorbild nehmen. Egal, wie weit der Zeiger an der Weltenuhr schon vorangeschritten sein mag, das können wir sowieso nicht ermessen im Letzten. Aber lasst uns klar und liebevoll in den Festsälen und in den Katastrophen und in den Krankenzimmern dieser Welt und auf den Marktplätzen am besten auch das Evangelium von Jesus Christus, dem Retter, weitersagen. Und sollte jemand hier sitzen oder diese Predigt auf anderem Wege hören über das Internet, dem vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben bewusst geworden ist, dass es dieses Menetekel gibt, dass Gottes Urteil über ihrem Leben steht, dann kann ich Sie nur dringend bitten, machen Sie es jetzt anders als Belsazar. Rufen Sie den lebendigen Gott an, am besten heute noch. Beten Sie zu Jesus Christus und danken Sie ihm dafür, dass er sein Leben gegeben hat, auch um Sie zu retten und Sie zu einem geliebten Kind Gottes zu machen. Zu einem Menschen, dem Jesus nicht verspricht, dass er hier ein leichtes Leben auf dieser Erde haben wird. Aber dem er verspricht, wenn du dein Leben in meine Hand legst und wenn du dich unter meine Vergebung wirklich beugst, dann werde ich dich nie mehr loslassen und ich werde dich durch alle Katastrophen und sonnigen Tage deines Lebens sicher hindurchgeleiten und ich werde dich in den Himmel bringen und ich werde dafür sorgen, dass du nicht verloren gehst. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist wie damals und dass dein Wort uns nicht Sand in die Augen streut, was die Situation unseres Lebens angeht. Herr, dass du wirklich ganz radikal und klar sagst, woran wir sind und dass wir ohne dich wirklich auf einem gefährlichen Weg gehen. Aber danke, dass du die Macht hast zu retten und dass wie du damals den Belsazar noch angesprochen hast, 5:12, dass du auch uns rufst und dass du uns ganz klar sagst, woran wir sind. Und dass du auch versprichst, wer zu dir kommt, wer sich vor dir beugt, wer dich anruft, den nimmst du mit offenen Armen auf. Herr, das ist unfassbar, aber wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken. Und wir beten dich an, du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.